Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2. Willkommen zu Kontext am Mittwoch mit Naturwissenschaft und Medizin. Am Mikrofon ist Hans-Stefan Rüffenacht. Die medizinisch-klinische Forschung und die Grundlagenforschung sollte man enger zusammenbringen. Diese Meinung vertritt Alexander Borbély, von Haus aus Mediziner, ist der emeritierte Professor für Pharmakologie der Uni Zürich. Von 1998 bis 2000 war er Dekan der Medizinischen Fakultät in Zürich und von 2000 bis 2006 Prorektor Forschung. In einer aktuellen Veröffentlichung der Uni Zürich ist er so zitiert: Klinische Forschung und Grundlagenforschung laufen Gefahr, auseinanderzudriften, wenn nicht eine ständige Interaktion stattfindet. Wie kommt er zu dieser Beurteilung? Alexander Borbély.
Die Grundlagenforschung hat sich in den letzten Jahrzehnten außerordentlich stark entwickelt. Und das hat dazu geführt, dass in der Großzahl nicht mehr Mediziner Grundlagenforschung machen, sondern Leute mit einem anderen Hintergrund, einem anderen Werdegang, zum Beispiel Biologen, Biochemiker, Genetiker, Immunologen, Leute also, die nicht Medizin studiert haben. Und das bringt ein Problem mit sich, weil eigentlich ja die medizinische Forschung, auch die medizinische Lehre, in den Bereich der Medizin gehört, aber immer mehr Personen in der Forschung tätig sind, die eigentlich nicht mit der klinischen Medizin direkt zu tun haben und sie auch nicht sehr gut kennen. Und deshalb hat sich das Problem in den letzten Jahren verschärft, weil eben diese Leute, die nicht Mediziner sind und die hervorragende Forschung treiben, näher gebracht werden sollten zur klinischen Medizin. Mit anderen Worten, man sollte verhindern, dass eine Kluft immer größer wird zwischen dem, was die klinischen Mediziner tun, und der anderen Seite, die in der Forschung beheimatet ist.
In der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung erarbeitet man Erkenntnisse, die auch für die klinische Medizin von Interesse sind. Und wenn dieses Interesse besteht, dann könnten doch die Kliniker sich bei den Fachleuten der entsprechenden Naturwissenschaften erkundigen und sich das Wissen dort gleichsam einfach besorgen.
Das wäre sicher ein guter Ansatz und das geschieht auch zum Teil. Aber auch die klinisch tätigen Mediziner, die an der Universität tätig sind, sollten ja Forschung betreiben. Ein Medizinprofessor, ganz gleich, ob er Kliniker ist oder nicht, ist ja für die Forschung, für die Lehre und auch für die Dienstleistung an Patienten gewählt. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass die Forschung eben nicht überlassen wird einer anderen Gruppe, sondern dass der Betreffende oder die Betreffende selbst forschend tätig ist.
Eine Hochschulprofessur allgemein bedeutet Lehre und Forschung. Und bei medizinischen Professuren im engeren Sinn kommt die Arbeit in der Klinik am Patienten, der Patientin hinzu. Dass die naturwissenschaftliche Forschung, besonders auf den Gebieten zum Beispiel des Stoffwechsels etc., der Medizin viel zu bieten hat, ist unbestritten. Und übrigens gilt auch das Umgekehrte. Dabei geht es natürlich nicht um ein Entweder-Oder, sondern um ein Sowohl-als-auch.
Deshalb ist es außerordentlich wichtig, die Interaktionen und die Gespräche und auch die persönlichen Beziehungen zwischen diesen Gruppierungen zu fördern, damit wirklich die neuen Fragestellungen, die in der Klinik entstehen, auch sofort zur Forschung gelangen und auf der anderen Seite neue Forschungsergebnisse, die vielleicht mit klinischen Fragestellungen zusammenhängen, auch sogleich einen Gesprächspartner in der Klinik finden.
Die Menschen haben sich seit jeher mit der Heilkunde beschäftigt. Die Anfänge der Medizin gehen auf mehrere tausend Jahre zurück und es gab die Naturforschung, eine vor allem beschreibende Betrachtung der Lebenswelt. Systematisch beschrieb dann im 16. Jahrhundert der Anatom Andreas Vesalius den Bau des menschlichen Körpers und das, was wir heute als naturwissenschaftliche Forschung bezeichnen, mit dem Experiment als einer Frage an die Natur, begann zielgerichtet vor einigen hundert Jahren. Im 16. und 17. Jahrhundert waren zum Beispiel Galileo Galilei, Isaac Newton oder René Descartes prägend, um nur diese großen Figuren zu nennen. In der Folge entwickelten sich verschiedene naturwissenschaftliche Disziplinen, die zu einer zunehmenden Unterteilung und Spezifizierung führte, zu einer Atomisierung der Gebiete. Das bewährte sich zwar als Konzept, immer tiefer drang man in die Einzelheiten vor und förderte faszinierende und elementare Erkenntnisse zutage. aber doch auf Kosten einer gesamtintegrierenden Sicht. Die Atomisierung als eine markante Spezialisierung der Fachdiszipline prägte auch vermehrt die Medizin, und das vor allem auch in den letzten Jahrzehnten. Alexander Borbély, der sein Medizinstudium 1957 begann, auf meine Frage, ob denn früher klinische Forschung und Grundlagenforschung näher beisammen gewesen seien.
Das war sicher so. Und zwar hängt das damit zusammen, dass in früheren Jahren, auch als ich noch selbst studierte, der ganze Organismus viel mehr im Mittelpunkt stand als, sagen wir, heute. Heute richtet sich die Forschung vermehrt auf einzelne Zellen, auf einzelne Moleküle, auf Zellsysteme, also nicht mehr auf den gesamten Organismus. Es gibt auch Tiermodelle, die heute eine sehr wichtige Rolle spielen. Die waren natürlich auch früher schon vorhanden, aber der ganze Mensch war, was die Forschung betrifft, früher viel mehr noch im Zentrum und deshalb eben auch viel näher zur Medizin. Und heute ist das, was Sie Atomisierung genannt haben, auch eine Art Reduktion auf immer kleinere und kleinere Einheiten und Teile. Und dem entgegenzuwirken ist auch eine der Aufgaben, die sehr wichtig sind heute, also dass man nicht immer nur ins Kleinere geht, in die Details, man kann da sehr viel erforschen, sondern dass man sich auch die Frage stellt, wie hängt eigentlich alles zusammen?
Die Frage nach dem Zusammenhang entspricht zwar heute dem Zeitgeist. Das Bedürfnis besteht, der Anspruch ist durchaus erkannt. Allerdings ist es ein ehrgeiziger, weil schwieriger Weg, vom Einzelwissen zu den großen Zusammenhängen zu kommen.
Wie das zusammenhängt, das ist eine viel schwierigere Frage, als immer mehr ins Detail zu gehen. Und weil diese Frage so schwierig ist, beschäftigen sich eigentlich nicht sehr viele Leute damit. Man versucht zum Beispiel mit Modellsystemen, mathematischen Modellen, sich einen Begriff zu schaffen, wie eine solch komplexe Struktur bestehend aus Molekülen, Zellen, Organen zu einem gesamten Organismus oder sogar eben zu einem supraorganismischen Ganzen entsteht. Und ein Ansatz, der heute sehr aktuell ist, ist die Systembiologie. Und in der Systembiologie versucht man genau diesen Weg zu beschreiten, also zurück von der Zelle zum gesamten Organismus und sich die Frage zu stellen, kann man sich irgendwie vorstellen, wie diese unzähligen vielen Teile zusammenhängen? Und man ist da natürlich noch sehr am Anfang. Und natürlich ist es heute so, dass man in der Forschung, wenn man Erfolg haben will, rasch neue Ergebnisse erhalten muss. Man muss viel publizieren. Und das ist natürlich einfacher, wenn man Detailfragen aufklärt, als wenn man sehr komplexe Fragen stellt, bei denen ganze interdisziplinäre Teams daran gehen müssen, um solche Fragen zu beantworten.
Was müsste man denn tun, um die medizinisch-klinische Forschung und die biologische oder allgemein naturwissenschaftliche Grundlagenforschung enger zu kombinieren? Hier eine erste Maßnahme, die zuerst mal einfach klingt.
Ein relativ trivialer Ansatz ist, dass man die Leute wieder zusammenbringen muss, die das eine und das andere betreiben, dass sie sich kennen, dass sie gemeinsame Projekte ins Auge fassen und dass sie vermehrt sich Problemen zuwenden, die beide Seiten betrifft. Also die Klinik, das ist ja das, was der Mediziner, die Medizinerin täglich sieht. Und dann die Grundlagenforschung, die sich eben sehr oft mit Detailfragen befasst, wo der Bezug zur Klinik nicht klar ist, dass man diese beiden wieder zusammenbringt. Das ist ein längerfristiger Prozess, den man aber fördern kann.
Fachleute aus der Klinik und der Grundlagenforschung sollten, es war eben zu hören, vermehrt gemeinsame Projekte ins Auge fassen. Was damit gemeint ist, illustriert Alexander Borbély an einem Beispiel aus seiner langjährigen Forschungstätigkeit, für die er international bekannt ist.
Ein gutes Beispiel ist die Schlafforschung, weil der Schlaf ja sowohl die Klinik betrifft, denken Sie an Schlafstörungen, die Behandlung von Schlafstörungen, und auf der anderen Seite ist es ein sehr wichtiges Phänomen der Grundlagenforschung, welches nicht nur Menschen, sondern sehr viele Tiere auch betrifft. Und die Frage stellt sich hier, wie wird der Schlaf gesteuert, wie wird er reguliert, welches sind die Elemente, die für den Schlaf sehr wichtig sind, was geschieht im Gehirn während des Schlafs. Alle diese Fragen stellt sich ein Mediziner oder eine Medizinerin im klinischen Alltag nicht. Das sind ganz andere Fragen, aber die Forschung stellt sich diese Fragen. Und wenn nun die Forschung mit ihren Fragestellungen und Ergebnissen oder Forschungsansätzen mit der Klinik in Berührung kommt, können daraus sehr fruchtbare Interaktionen entstehen, wie zum Beispiel eben die sogenannte Schlafmedizin, die in Zürich sehr prominent vertreten ist, und auch die Grundlagenforschung des Schlafs, die dann miteinander interagieren und zum Beispiel versuchen zu verstehen, wie gestörter Schlaf, der aufgrund von zum Beispiel Rhythmusstörungen zustande kommt und sehr viele Menschen betrifft, denken Sie an die Schichtarbeit, wie der wieder durch geeignete Maßnahmen behoben werden kann.
Um die integrative Sicht einzelner Fachdisziplinen zu fördern, bietet es sich an, bestimmte Ausbildungsangebote zu schaffen, die naturwissenschaftliches Grundlagenwissen in einen größeren Zusammenhang stellen. Gibt es solche integrierende Ausbildungsangebote an der Uni Zürich?
Ja, und zwar gerade in den letzten Jahren wurde eine neue Disziplin in Zürich eingeführt, die sogenannte Humanbiologie. Das ist eine Richtung des Biologiestudiums, das sich speziell dem Menschen zuwendet und allen Fragen, die mit dem Menschen zusammenhängen. Nicht die Biologie traditionell ist ja eigentlich etwas, was nicht den Menschen direkt betrifft, sondern sich eher dem Tierreich zuwendet oder den allgemeinen, den Lebewesen. Aber die Humanbiologie wurde in den letzten Jahren eingeführt und ist auf sehr großes Interesse bei den Studierenden gestoßen, weil das Interesse am Menschen so groß ist. Und hier kommt man nun tatsächlich von einer anderen Seite, eben von der Seite der Grundlagenforschung, der Grundlagenkenntnisse, zum Menschen hin und kann natürlich auch wieder Berührungspunkte zur Klinik suchen.
Das Beispiel einer vermehrt integrierenden Ausbildungsmöglichkeit auf Seiten der Naturwissenschaft. Um naturwissenschaftliche Grundlagenforschung und Klinik enger zu verzahnen, das übergreifende Verständnis also zu fördern, dafür lässt sich aber auch beim Medizinstudium ansetzen.
Auf der anderen Seite ist auch bei den Klinikern etwas in Gang gekommen, nämlich diejenigen Studierenden der Medizin, die sehr interessiert sind an Grundlagenforschung, die können schon während des Studiums eine spezielle Richtung einschlagen. Das ist das sogenannte MD-PhD-Programm, also ein Programm, das eigentlich ein doppeltes Doktorat anvisiert. Nicht nur das normale medizinische Doktorat, sondern noch ein naturwissenschaftliches Doktorat zusätzlich. Und das sind natürlich wenige, die diesen Weg einschlagen, aber diejenigen, die sehr motiviert und befähigt sind, haben also heute die Möglichkeit, schon sehr früh eben beide Seiten kennenzulernen. Und wir hoffen natürlich, dass das Früchte tragen wird, dass eben diese gegenseitige Sensibilisierung und Annäherung dann später auch dazu führt, dass das Verständnis viel größer sein wird.
Die Bezeichnung MD-PhD-Programm kommt aus dem Englischen. MD bezeichnet einen medizinischen Doktortitel, PhD einen in den Naturwissenschaften. Zu diesem Programm eines doppelten Doktortitels ergänzt Alexander Borbey von der Uni Zürich:
Es findet sich auch an anderen Universitäten der Schweiz. Aber was wir hier in Zürich erreicht haben, und darauf sind wir etwas stolz, ist, dass die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät voll beteiligt ist und mitmacht. Es ist also nicht ein Schmalspur-Naturwissenschaftsstudium, das wir hier anbieten, sondern ein Studium, das voll auch anerkannt wird von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät, mit sehr strengen Auflagen natürlich. Und das Zweite, was wir auch hier erreicht haben in den letzten Jahren, ist eben, dass dieses Studium sehr früh begonnen werden kann. Denn man muss verhindern, dass diejenigen, die diesen Weg einschlagen, zu alt werden, um nachher noch eine Forschungslaufbahn und eine klinische Laufbahn einschlagen zu können. Und das ist nun etwas, was eben hoffentlich auf diese Weise gefördert werden kann.
Wenn von Studiengängen in Zürich die Rede ist, dann denkt man neben der Uni natürlich auch an die ETH, zumal ja auch an der ETH die Naturwissenschaften markant vertreten sind. Inwieweit ist die ETH beteiligt am naturwissenschaftlich integrierenden Ausbildungsangebot der Uni?
Die ETH Zürich ist eingebunden im Studium Humanbiologie, die von der Universität primär angeboten wird. Es gibt etwas Analoges, aber etwas anders gelagertes an der ETH. Aber wenn dann die nächste Stufe erreicht wird des Studiums, nämlich der Level des Doktorats, dann können ohne weiteres auch ETH-Studierende teilnehmen an diesem gemeinsamen sogenannten PhD-Programm, das getragen wird von einer gemeinsamen Einrichtung der Universität Zürich und der ETH und wo eben diese Synergie der beiden starken Zürcher Hochschulen dann zum Tragen kommt.
Um Forschungen, die den Menschen direkt oder indirekt betreffen, zusammenzuführen, schuf man in Zürich ein spezielles Instrument. Es ist das Zentrum für Integrative Humanphysiologie, ZIP. Ganz wesentlich geht das ZIP auf Alexander Borbey zurück, ist er doch einer der Gründerväter.
Dieses Zentrum wurde 2004 ins Leben gerufen, und zwar im Rahmen von universitären Forschungsschwerpunkten, die beschlossen wurden von der Universitätsleitung, und ich war ja damals Mitglied der Universitätsleitung. Und die Idee war, dass man bestimmte Gebiete, bestimmte Bereiche gezielt fördert. Und fördern heißt natürlich heute auch finanzieren. Das heißt, man hat Geld gesprochen für diese Bereiche, nicht nur für ein Jahr, sondern gleich für mehrere Jahre. Und wenn alles gut geht, sollten das mehrjährige Projekte sein, die geeignet sind, ein bestimmtes, sehr wichtiges Gebiet nachhaltig zu fördern. Und eines davon war das Zentrum für integrative Humanphysiologie.
Was die Aufgaben des ZIP betrifft, ist sein Name Programm. Zentrum für integrative Humanphysiologie.
Die Aufgabe ist, dass man die integrativen Aspekte der Physiologie fördert und wieder speziell auf den Menschen gerichtet. Die Physiologie, das ist die Wissenschaft des menschlichen Organismus, also die Humanphysiologie ist das, die alles betrifft, was mit dem gesunden Menschen zusammenhängt. Die Studierenden der Medizin müssen Physiologie lernen. Bevor sie die Krankheiten lernen, den Krankenorganismus, müssen sie wissen, wie funktioniert eigentlich der gesunde Organismus. Das ist die Physiologie. Und die integrativen Aspekte der Physiologie beziehen sich darauf, dass heute auch die Physiologen immer mehr Teilgebiete des Organismus oder sogar des Gewebes untersuchen. Sie untersuchen also bestimmte Nierenzellen oder Darmzellen oder Nervenzellen oder auch bestimmte Substanzen, die im Stoffwechsel eine Rolle spielen, und konzentrieren sich auf sehr spezielle Aspekte. Um die Ganzheit wieder in den Vordergrund zu rücken, sollte dieses Zentrumprogramm dazu dienen, eben die integrativen, die zusammenhängenden Aspekte zu betonen und auch die Forschung in dieser Hinsicht zu fördern.
Apropos Forschung fördern. Das ZIP ist eine Plattform für gemeinsame Projekte unterschiedlicher Forschungsgruppen, die aber Fragen bearbeiten, die durchaus manche Berührungspunkte haben.
Dieses Zentrum und dieser universitäre Forschungsschwerpunkt soll möglichst Gruppen zusammenbringen, die nicht miteinander direkt in Beziehung stehen, weil sie zum Beispiel auf verschiedenen Ebenen arbeiten, die einen auf Ebene des Gesamtorganismus, die anderen auf Ebene der Moleküle oder der Zellen, und auch die Forschenden zusammenzubringen, diejenigen, die klinisch tätig sind, die also ohnehin am ganzen Menschen arbeiten, aber auch die, die auch Fragestellungen haben, die eben Teilgebiete, Teilbereiche, Zellen, Moleküle betreffen. Wenn die Gruppen gemeinsame Forschungsarbeiten machen können, dann, das ist die Hoffnung, kommt mehr heraus, und diese Disziplinen können vielleicht miteinander mehr erreichen, als wenn sie einzeln getrennt bleiben.
Einigkeit macht stark, auch in der Forschung. Übrigens, das ZIP ist nicht etwa ein Zentrum im Sinne eines Gebäudes. Alexander Borbey.
Es ist ein virtuelles Zentrum. Wir sprechen auch von einem Kompetenzzentrum. Die Leute, die daran teilnehmen, und es sind gegenwärtig ungefähr 100 verschiedene Forschungsgruppen, die daran teilnehmen, die sind zum Teil in Kliniken, in Spitälern, am Universitätsspital tätig, zum Teil am Tierspital, zum Teil in Grundlageninstituten, naturwissenschaftlich tätige Gruppierungen, die aber auf diese Weise eben miteinander zusammenarbeiten. Und dies betrifft sowohl die Lehre, die Ausbildung, als auch die Forschung.
Das ZIP ist ein Kernstück des integrativen Ausbildungsangebotes in Zürich, zu dem auch ein speziell ausgerichtetes Doktorat gehört.
Ein neues PhD-Programm, Doktortitel in Naturwissenschaften. Und auch hier gibt es sehr viele Studierende, die von überall her dieses doktorierenden Studium absolvieren. Und auch hier die integrativen Aspekte wieder im Mittelpunkt stehen. Es ist ein Studiengang für physiologische und molekulare integrative Life Science. Das PhD-Programm, also das Niveau der doktorierenden Ausbildung, betrifft die molekulare und integrative Physiologie. Das ist der Name dieses PhD-Programms, das sich einbettet in viele Programme, die gemeinsam Life Science Zürich Programme genannt werden und international bereits sehr große Aufmerksamkeit gefunden haben.
Die Studierenden, die in dieses Zürcher Programm einsteigen, kommen nicht nur aus der Schweiz, auch aus dem Ausland. Dabei gilt jeweils:
Es gibt einen relativ strengen Selektionsprozess. Wenn sich jemand bewirbt, heißt das nicht, dass er oder sie sofort aufgenommen wird, sondern man sieht genau nach, ob die Person geeignet ist. Und auf diese Weise kann eine Auswahl getroffen werden. Und das ist sehr wichtig, denn man möchte natürlich die besten Studierenden auch international gewinnen und nicht einfach irgendjemanden.
Dass viele dieser Studierenden aus dem Ausland nach Zürich kommen, bedeutet das, dass das ZIP europaweit ein Novum ist? Alexander Borbey dazu.
Meines Wissens gibt es das nicht. Das ist eine einzigartige Einrichtung, die wir hier begonnen haben. Und die integrative Physiologie, die wird mittlerweile auch anerkannt als ein sehr wichtiges Gebiet, als ein Teilgebiet anderswo. Gerade in den USA gibt es im Mai, veranstaltet von der New Yorker Akademie der Wissenschaften, einen Kongress zur integrativen Physiologie. Also das zeigt, dass dieser Aspekt der Physiologie immer wichtiger wird. Und ich hoffe, dass wir hier in Zürich etwas Pionierarbeit leisten konnten, weil wir das früh erkannt haben. Und wenn ich sage wir, das geht natürlich nicht ohne eine sehr aktive Mitwirkung verschiedener Leute, auch viele Kliniker, die gesehen haben, dass das notwendig ist.
Die Forschungsthemen am ZIP gliedern sich in einige große Bereiche. Beispiele sind Herz-Kreislauf, dann Sauerstoff und Bewegung, Steuerung des Organismus durch das Nervensystem und schließlich auch Fragen über die Aufrechterhaltung des inneren Gleichgewichts des Körpers, etwa der Zusammensetzung unserer Körperflüssigkeiten. Solche Fragen erforscht man auf verschiedenen Ebenen, vom ganzen Organismus bis auf die Ebene von Zellen und Molekülen. Und es arbeiten interdisziplinär verschiedene Gebiete der Naturwissenschaften und der Medizin zusammen mit jeweils den eigenen Techniken. Die Forschungsresultate präsentiert man in der Fachliteratur, aber auch an Jahresversammlungen des ZIP. Der letzte dieser Kongresse fand im August letzten Jahres statt.
Es war sehr eindrücklich, wie groß das Interesse war. Es haben fast 300 Personen teilgenommen, und zwar eben sowohl Kliniker als auch Grundlagenforscher und Forscherinnen. Und sehr viele neue Resultate wurden präsentiert, in Posterform, in Vortragsform. Und es gab auch sogenannte Keynote-Lectures, das heißt, bekannte Forscher sind nach Zürich gekommen, um über ihr Gebiet zu referieren.
Wie sind die Forschungsarbeiten, die am ZIP laufen, finanziert? Bringen die Forschungsgruppen, die sich an solchen Projekten beteiligen, ihr eigenes Geld mit oder stellt das ZIP auch selbst Mittel zur Verfügung?
Beides ist der Fall. Die meisten Gruppierungen verfügen über Eigenmittel und sie haben eine eigene Infrastruktur. Aber was natürlich attraktiv ist, ist, dass sie zusätzliche Mittel bekommen können vom ZIP und natürlich indirekt von der Universität Zürich, die auf diese Art und Weise diese Bestrebungen fördert und die Forschung fördert. Es ist ein kompetitives Verfahren. Wenn man sich um diese Mittel bewirbt, dann muss man einen relativ strengen Selektionsprozess durchlaufen. Fachleute beurteilen die Projekte. Wir haben einen internationalen Beirat, dem diese Projekte zugeschickt werden. Und erst wenn hier das Platzset kommt, also wenn Sie einverstanden sind, dann können solche Gelder gesprochen werden und natürlich werden auch die Resultate genau verfolgt.
Diese Projekte stehen im Zusammenhang mit dem Ziel, das man am ZIP verfolgt, die medizinisch-klinische Forschung und die naturwissenschaftliche Grundlagenforschung enger zu vernetzen und dadurch eine integrierende Gesamtsicht zu fördern. Dabei ist unbestritten, dass auf beiden Gebieten und ihren einzelnen Fachdisziplinen wichtige Erkenntnisse erarbeitet werden und wurden, ohne die vor allem die moderne Medizin nicht möglich wäre. Etwa präzisere und schnellere Diagnosen, zielgerichtetere Therapien, auch chirurgische Eingriffe und dabei zusätzlich die Kombination der modernen Entwicklungen, etwa bei Herz-Kreislauf-Krankheiten, Krebsleiden oder auch der Transplantationsmedizin, um nur diese Gebiete zu nennen. Solche Fortschritte sind zu begrüßen, Aber, sagt Alexander Borbély,
das geht etwas einher mit einer Fortschrittsidee, die auch gefährlich sein kann, denn man kommt dann leicht in das Fahrwasser eines Allmachtglaubens der Medizin, und zwar auch von Seiten der Patienten her. Wenn irgendetwas nicht mehr funktioniert, meint man, dass die Medizin das beheben muss oder sehen muss und diagnostizieren muss. Und das ist vielleicht etwas die Schattenseite dieser ungeheuren technischen Entwicklung und des Zuwachses an Wissen. Auch hier müssen wir wieder irgendwie ein Gleichgewicht suchen und finden, denn das Misstrauen, könnte auch sagen, eine gewisse übermäßige Technologisierung der Medizin ist tatsächlich etwas, was Befürchtungen weckt und das auch der Medizin und ihrer Entwicklung letzten Endes schaden könnte.
Und darüber hinaus, eher an die Naturwissenschaften gerichtet, heißt das?
Ich glaube, und das ist meine persönliche Meinung, dass wir uns bemühen müssen, alle diese Myriaden von Befunden, die wir erheben und die vor allem die Naturwissenschaft und ihre Forschung erhebt, irgendwie wieder zusammenzufügen zu einem Ganzen. Es ist ein sehr schwieriges Unterfangen, aber ich glaube, es ist Teil der universitären Forschung, denn Universität heißt ja Universitas und das heißt auch die Einheit in der Vielfalt. Und diese Einheit nicht aus den Augen zu verlieren, das ist einer der Aspekte dieses Bemühens, auch in der Physiologie eine integrative Richtung zu fördern.
Soweit Professor Alexander Borbély, ehemaliger Dekan der Medizinischen Fakultät der Uni Zürich und Prorektor Forschung, zur engeren Vernetzung von klinischer Forschung und naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung. Es war eine Sendung von Hans-Stefan Rüffenacht.